Ja, liebe Stargate-Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zum ersten reinen Stargate-Podcast, der deutschsprachig ist. Meistens sind wir jedenfalls deutschsprachig. Könnte ich allein machen, habe ich die ersten ein, zwei Folgen, aber so ist es natürlich besser und dynamischer. Mit meinem kongenialen Partner, den ich auch in Bonn wieder sehen konnte, da kam ein Gewitter mit Asgard-Schiff. Es ist Thomas, überraschenderweise. Hallo Thomas.
Genau, der einzig wahre.
Der einzig wahre, es gibt keine anderen. Thomasse klingt komisch.
Das klingt wie so eine Masse, weißt du? Auch der Plural, das ist damit so Apostroph, glaube ich, oder so.
Okay.
Wobei, das ist der Genitiv. Keine Ahnung,
Thomas. Schreibt uns gerne, das sind die Probleme, die in diesem Podcast wirklich diskutiert gehören. Und genau, wir haben uns ja getroffen am Samstag. Du hast es, glaube ich, noch pünktlich oder fast pünktlich geschafft. Oder dann ging es los und es wurde immer dunkler.
Ja, genau.
Ja, schön,
dass Tropfen klappt hat. Zu Hause abgekriegt, genau. Aber dann hat es durchgeregnet. Ihr seid ja irgendwie nochmal raus, hast du mir gesagt.
Ja, also es fing dann an, ich war dann in irgendeinem Panel noch und dann wollte ich auch mal wieder frische Luft schnappen. Und dann habe ich gesehen, okay, alle gehen raus, ich gehe auch mal raus. Das war dann tatsächlich recht angenehm und so ein paar Tropfen machen mir jetzt auch nichts aus.
Okay, hier hat es genau. Wirklich durchgeschüttet, also auch bis morgens noch.
Genau. Sehr gut. Nee, aber war gut, ich habe dann noch auf Social Media gesehen, auf Instagram und Facebook, ich habe es jetzt gerade nicht offen, deshalb Grüße an euch beiden. Wollten uns noch zwei Hörerinnen und Hörer oder wie auch immer treffen, aber ich habe es zu spät gesehen, das ist dieses Fatcon-Problem. Ich mache dann meist Flugmodus an, um Akku zu sparen und dann poste ich kurz was, dann mache ich wieder Flugmodus rein und nächstes Mal ist ja eh schlecht, bei mir jedenfalls, Termin ich auch, aber wenn man das...
Wir machen demnächst einfach selber eine Autogrammstunde da.
Das ist richtig.
Mit Foto, 50 Euro oder sowas.
Ja, ich glaube, die von Stargate Deutschland Grüße, ich weiß nicht, ob der Titel genau ist oder Deutschland sagt, ihr wisst, was ich meine, die Gruppe, die sich auch immer schön gecosplayt, die hat sich so, du kennst doch diese kleinen Aufsteller, ne? Die man so selber anfertigen kann, für Werbung ist es ja meist, dass man dann sowas macht und sich irgendwo hinstellt für eine halbe Stunde oder Stunde wahrscheinlich dann, keine Ahnung, dass die Leute einen finden, ich weiß nicht. Oder ich hätte es auch besser posten können, aber ich habe da auch nicht dran gedacht, weil da gehen einem 1000 Gedanken durch den Kopf. Also könnt ihr es auf mich schieben, ein paar konnte ich ja treffen so, aber ich glaube, das ist dieses Fatcon-Problem immer. Du musst in Anführungszeichen halt immer zur richtigen Minute am selben Ort sein. Und das ist da schwierig, weil jeder immer von A nach B läuft über C. Und dann, ja, das geht da, glaube ich, nicht nur mir oder uns so. Genau, aber
ja, doch, also unser Sponsor muss da mal eingreifen, dass wir dann irgendwie mit den anderen Stargate-Treibenden mal ein eigenes Panel kriegen oder so. Dann kann
auf
man
jeden Fall sehen. Das wäre mal gut, genau. Grüße an Carina, die ja auch dort Helferin war von Tauri Talk. Ich kann nicht mehr sprechen heute. Aber war gut, haben wir unser eigentlich fast jährliches Treffen gemacht. Und
genau, ja, auch nächstes Bild. Jahr fällt das ja aus, ne? Ja, ist ja wieder genau. Pfingsten, da bin ich anderweitig unterwegs.
Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht zur FedCon können. Da ist ein Geburtstag, der fällt da leider genau in die beiden Tage rein. Das ist, ich weiß nicht, ob der dann an diesem Feiertag, der eventuell dann Montag ist, geschoben wird. Ich denke eher nicht, aber...
Ja, dann lässt du dich einfach per Asgard-Beamstrahl da kurz nach Hause.
Dann, dann wäre das kein Problem, aber du weißt ja selber, wegen einem Tag dieses Bahnchaos, das lohnt sich überhaupt nicht von hier aus. Wenn ich jetzt in Köln wohnen würde, wäre das mir alles völlig egal. Da fährst du kurz rüber oder so, weißt du. Aber so ist es leider schwierig. Deshalb Beam-Technologie, da müssen wir besser forschen, da müssen wir besser werden. Ja, das ist doch eine gute Ansage. Kriegen wir doch gerne in die heutige SGA-Episode. Wie heißt denn das Ding im Original, Thomas?
Grace Under Pressure.
Under Pressure, ist doch ein Lied, ne?
Du, du. Ja, genau. Habe ich aber letztes Mal schon, ne?
Stimmt, hat's, bei der Verabschiedung war es, ne?
Ja, genau.
Genau. Genau, also jetzt ist wirklich Montag, Tag 1 nach der FedCon. Ihr könnt es jetzt mal zeitlich einordnen. Diese Betriebsgeheimnisse werden gelüftet. Ja, was man dazu noch sagen kann, der Titel ist ja eine offensichtliche Anspielung an die SG-1 Folge 7. Folge 7 der Staffel 13, wo Carter eben ähnliche Situationen hat, die hier McKay hat. Kommen wir bestimmt gleich noch zu mit Halluzinationen, dies, das.
13?
Folge 13, Staffel 7.
Ich weiß, genau, du hast Staffel 13 und Folge 7. Ich wollte schon sagen, 13?
Thomas, ich habe die geheimen Stargate-Staffeln hier.
Genau, die Missing Staffel.
Missing Staffel. Der beste Podcast-Name ever, Missing Staffel. Genau, dann habe ich noch was gefunden, das wurde, glaube ich, falsch übersetzt, weil ich habe es wieder durchs englische Übersetzungstool gejagt. Ernest Hemingway hat das wohl einst als Darm oder Mut oder als Gnade unter Druck in einem Brief, also Darm, glaube ich nicht, Brief an F. Scott Fitzgerald geschrieben, Grace unter Druck, also an Pressure. Und das bedeutet wohl, dass sie Mut zeigen, wenn sie mit Druck wie Tod oder Öffentlichkeit oder Wettbewerb konfrontiert sind. Also unter Druck praktisch Mut zeigen ist da wohl so ein als Begrifflichkeit Grace Under Pressure oder so.
Wobei Grace heißt überhaupt nicht Mut. Ne?
Das ja, es ist ja ein Name eigentlich nur, ne? Aber vielleicht ist es
nee, so. Nee. Grace heißt ja, auch, wie heißt denn das? Erhabenheit oder sowas?
Okay, ja gut, dann, genau, das ist vielleicht so ein geflügeltes Wort im Englischen, eventuell, liebe Engländerinnen und Engländer oder Britinnen, schreibt, ob das bei euch
und
so
ist. Und Australier.
Und Australier, Entschuldigung, Australier, ob das so bei
Kanadier
euch
ist. Haben,
Kanadier
haben auch verwandt Engländer, wird. Also ja. Sprechen auch Englisch.
Native ich glaube, jeder spricht eigentlich mehr oder weniger Englisch. Ich kann besser Englisch hören als sprechen. Genau, also das dazu zum Titel. Es gibt andere Sprachvarianten, ich weiß, ihr wartet da immer drauf. Und das heißt nämlich im Ungarischen Tief unter dem Meer. Bitte jetzt Titanic-Titel einspielen. Und im Französischen, also ich weiß nicht, ob diese Übersetzung richtig ist, aber wenn es so ist, dann hieße es da Betrunkenheit der Tiefe.
Ja, das ist hier diese Taucherkrankheit hier von wegen.
Ach
ja,
so, diese. Ja. Hat aber auch einen bestimmten Namen, oder?
Ja, Taucherkrankheit.
Einfach Taucherkrankheit, genau. Und im Japanischen ist es natürlich Göttin des tiefen Meeres. Und im Deutschen ist es Ding unter Druck, was dann. Under Pressure, ne? Und unten der Druck ist ja auch unter Wasser. Da geht es zwar so eine Doppeldeutigkeit hinaus. Fritten bei, da ist es geschrieben, Martin Gero, Regie Martin Wood, Ausstrahlung, also Weltpremiere laut Target.wiki.de am 12.12.2005, Deutschlandpremiere 18.10.2006.
18.10.2006, ja. Ja genau, ja. Ist ja bei IMDb.
Genau.
Bei SGA immer dasselbe.
Ja, ja, dann Thomas, steigen wir doch gern ein. Ich habe dieses Mal ein deutsches Transkript, es ist sehr selten, deshalb ist doch praktisch, da muss ich nichts komisch übersetzen. Ja.
Okidoki. Wir sind in einem Puddlejumper. Hier steht irgendwie von wegen wird Puddlejumper 6 genannt, aber das ist völlig uninteressant, welcher es jetzt ist. Wir sehen einen Piloten, Griffin, gespielt von William McDonald, einmal Poltergeist, 5-mal Act X, 2-mal Millennium, 3-mal Outer Limits, einmal Dead Zone, einmal Smallville, einmal SGU, 2-mal Supernatural. War aber auch ein fleißiges Kerlchen, 144 Rollen. Und der unterhält sich mit McKay, den kennen wir ja schon, und fragt dann so von wegen, ja, hier, ja, ne, macht dir das irgendwie nicht zu schaffen, dass egal wie brillant deine eigene Arbeit ist, dass die irgendwann überholt ist. Und McKay, bitte was? Ja, hier, ne, meistens ist doch so, also eigentlich ist es doch immer so, ne, wenn was Zeit vergeht, dann werden doch die meisten wissenschaftlichen Theorien und ähnliches über den Haufen geworfen und sowas. McKay, ganz kategorisch, nein, ja, hier, ne, Griffin versucht es dann irgendwie weiter und sagt, ja, hier, ne, auch, dass die Erde flach wäre und die um die Sonne kreist und sowas und, ja, okay, ne, ist da irgendwie noch am Arbeiten und sagt dann, ja, wenn du hunderte von Jahren zurückgehst und so und, ja, sagt Griffin, na, die meiste Zeit haben Wissenschaftler ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung und kriegen es da irgendwie nicht richtig hin. Und ne, hier, nimm doch zum Beispiel mal die Tomate. Und okay. Und ja, ne, also als Mexiko irgendwie 1519 erobert worden ist, hier ist der erste Fehler, es war 1521, also 2 Jahre später, sind Tomaten doch Richtung Europa marschiert, also ne, gebracht worden. Und es wurde geglaubt, dass die giftig sind. Ja, McKay hat irgendwie gar keinen Bock auf diese Unterhaltung und sagt dann, ach, so wenig, solltest du dich nicht vielleicht irgendwie mal darauf konzentrieren, dass du da irgendwie rumfliegst, so ein bisschen vielleicht? Nee, sagt der Griffin, alles okay. Also von wegen, ne, also mach dir mehr Gedanken und Sorgen um dich selber. Und McKay sagt, jetzt tue ich, ne, das ist hier der erste Flug, seitdem Zelenka, seitdem das Ding abgeschossen worden ist und Zelenka das hier irgendwie repariert hat. Und das sollte jetzt all deine Aufmerksamkeit erfordern. Ja, sagt Griffin, ne, ist auch zum Mainland, sind wir doch gekommen. Kein Problem. Wenn irgendwas kaputt wäre, dann hätten wir das doch schon längst gemerkt. Ja, dann kommt er wieder auf das Tomatenthema zurück und mussten dann erst die Italiener rausfinden und dann die Spanier, um rauszukriegen, dass Tomaten nicht giftig sind, sondern deliziös. Ja, irgendwie, da sagt Griffin dann auch, ne, Kolumbus war doch ein Spanier, der hat doch irgendwie auch rausgefunden, dass die Erde rund war, was ja vorher schon bekannt war, also das ist ja auch Quark. Und McKay korrigiert den zweiten Unfug und sagt dann, der war sogar Italiener. Ja, aber was haben denn jetzt die Spanier an sich, will Griffin wissen, dass sie schlechte Wissenschaft hier irgendwie entlarven können. Du bist doch kein Spanier, oder? Und McKay, boah, ja, nee, ne, ich bin von den Barcelona-McKays, bin ich ein Abkömmling. Und wenn du jetzt nicht irgendwie mal dich vielleicht auf deine Arbeit und dann geht's schon in die Grütze, der Jumper beginnt zu wackeln. Griffin konzentriert sich wieder auf die Kontrollen und aber kriegt das irgendwie nicht so in den Griff. Okay, wir wissen, was ist hier los? Die Internal Dampener sollten das eigentlich ausgleichen und dann gibt es einen richtig dicken Ruck und Griffin so, hey, was ist das denn? Auch ein super Pilot, der jetzt irgendwie nicht die eigenen Gerätschaften lesen kann, ne? Der da irgendwie die ganze Zeit irgendwie rumrät und sowas. Und plötzlich irgendwie McKay irgendwie auf seinen Gerätschaften so von wegen, der rechte Drive-Pod hat jetzt irgendwie auf Reverse Thrust geschaltet und sagt Griffin, kein Problem, ich kann auch jetzt auch mit dem linken arbeiten und McKay ist dann am Rumtippen immer noch so, oh, keine Kommandos werden akzeptiert und ja, ne, das ruckelt und immer weiter und Griffin sagt dann, brace for impact und McKay, bitte, was? Ja, wir stürzen dann ab und Rodney versucht da immer noch an seinen Gerätschaften rumzuwuchseln, aber das hat wohl keinen Effekt und Griffin meldet sich dann, also reißt das Funkgerät dann vom Haken so gesehen und ruft dann, Mayday, Mayday, Mayday und wir sehen dann den Jumper, den Ozean. Also aufschlägt erstmal so ein bisschen hier, wie kennt das, wenn ihr so einen flachen Stein übers Wasser schmeißt, ne? So ein paar Mal auftitscht und dann beginnt es zu sinken und das Intro kommt und es ist so ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind immer noch im Jumper. Griffin ist vermutlich bewusstlos, hängt da irgendwie über der Konsole und Zelenka meldet sich übers Radio. Griffin, McKay, come in, please. Und Brock ist auch bewusstlos, liegt auf dem Boden, wird davon aber irgendwie wach und Zelenka nochmal hier, Jumper 6, come in please, Griffin, McKay, come in please. Ja, McKay meldet sich dann, ja, wir sind hier. Das ist wieder so ein typisches Geswitche, also die Unterhaltung, man sieht mal den Kontrollraum in Atlantis, man sieht mal den Puddle-Jumper und Zelenka, no, Rodney, hier, wir dachten schon, deswegen, wir haben euch irgendwie versucht, für eine ganze Stunde schon zu erreichen. An den Techniker sagt dann Zelenka auch hier, hol mal Dr. Weir, wir haben hier Kontakt gemacht. Jumper rüttelt McKay am Griffin rum und hey, geht's so gut und Griffin wird dann so langsam wieder wach und sagt, oh, mir geht's nicht so gut. Und Zelenka will das selber auch noch wissen, oh, geht's euch gut. Und McKay, meldet sich dann nochmal und sagt, hey, ich glaube, wir beide könnten hier einen kleinen Aufenthalt in der Krankenstation gebrauchen, aber was ist denn überhaupt passiert? Ja, der Jumper, sagt Zelenka, ist einfach von unseren Schirmen verschwunden. Na, es ist in den Ozean gefallen und McKay schaut sich so ein bisschen an, um und schaut dann auch vorne aus der Kanzel heraus. Ja, oh Gott, wir sind unter Wasser und das Lenker bestätigt das. Er wollte uns dann finden und ja, nur wir konnten jetzt irgendwie die Richtung eures Signals herausfinden, aber nicht die Entfernung und wie tief sind wir denn? Will McKay dann von Griffin wissen. 1200 und falling, was auch immer, 1200, also 120,0 vermutlich, also Fuß, also 40 Meter und es ging wohl weiter und okay, dann über Radio wieder. Hier, bald ich mal Radek, ne, so wegen, wir sind hier 1200 Fuß schon tief und sinken immer weiter und irgendwie mit einer Rate von 20 Fuß in der Minute hat er dann irgendwie abgelesen. Hatte, hier habe ich einen Kommentar von der IMDb drin, die sagen irgendwie 20 Fuß pro Minute wäre vermutlich bei der Masse viel zu gering, also es müsste deutlich mehr sein und schneller sein und Zelenka ist, macht Zelenka hier einen aufs Bock, ne, very impressive, so von wegen irgendwie so ne, fascinating, würde es Bock an der Stelle sagen. Ja, nur McKay ist auch völlig aufgebracht. Bitte was? Ja, ne, wir haben doch immer schon gedacht, dass hier die Jumpers als Submersals, also U-Boote benutzt werden können. Ja, ich habe das sogar, ich habe die Theorie aufgestellt, sagte McKay. Ja, Zelenka, hier 1200 Fuß, das ist da fast die maximale Tiefe, die ein nukleares Submarine irgendwie machen könnte. Und das stimmt auch nicht. Im Kalten Krieg kam man schon auf 1500. Also da war die Zerquetschgrenze, im Englischen klingt das geiler, aber ne Quatsch, 1500 und die Zerquetschgrenze läge sogar da schon bei 2400 bis 3000 Fuß, also da ist man bei 1200 noch im grünen Bereich, dazu mal man hier antikische Technologie hat und kein irdisches U-Boot. Ja, ne, McKay so, ja, wir wollten hier aber keine Rekorde aufstellen und dann hört er ein knirschendes Geräusch und man sieht dann, dass das Hut auf dem Windshield ausgeht und wir sehen einen großen Riss auf dem Windshield und das breitet sich wohl aus und Griffin stellt das auch fest, dass das ein Problem ist und hier, ne, so wegen kannst du dich bewegen, ja, greift dann Griffin und ne, Arm auf die Schulter und McKay meldet sich nochmal bereit. Hier, das Windshield gibt jetzt unter dem Druck nach und Rear Compartment schlägt Zelenka vor, ne, das Ziel sollte auf jeden Fall halten. Und McKay hatte aber schon diesen Idee. Und man geht nach hinten, ne? Rodney drückt dann auf den Schließmechanismus, aber es passiert nichts. Und McKay probiert es ein paar Mal und kreischt dann, nein, 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 nein. Ja, Griffin ja, nimmt sich ein Herz, stupst Rodney wieder zurück und sagt, also von wegen, ja, ne, hier, der Crash hat vermutlich ein paar Systeme beschädigt. Ja, McKay versucht dann Griffin die Schuld in die Schuhe zu reden. Ja, ne, wer hätte sich mal hier mehr aufs Fliegen konzentriert und nicht über Tomaten gesprochen. Und ja, nee, ne, Fokus hat jetzt nichts mit dem Drive-Pod zu tun und ich mache dir ja auch keine Vorwürfe. Ja, aber es ist ja auch nicht meine Schuld und ich habe eine Idee. Und dann geht er in die Frontsektion und Rodney, hä, was tust du denn da? Und Griffin sagt, viel Glück, Rodney. Und er setzt sich in den Pilot Seats, aktiviert die Kontrollen und dann schließt sich die Tür. McKay ist, nee, was tust du denn da? Und die Tür schließt sich und schließt ihn hinten ab und er schlägt dann gegen die Tür. Und Griffin und man hört dann den Explosive Sound, wobei das auch geil ist. Also wenn das, diesen Explosive Sound, weiß ich nicht, ob du den groß hören würdest. Und das Ding sollte ja, das Compartment sollte ja wasserdicht sein, also müsste es ja eigentlich auch soundproof sein. Das solltest du eigentlich gar nicht hören. Rodney hört auf jeden Fall, dass das Wasser vorne eindringt und ja, total geschockt. Und ja, wieso hat er das getan? Wieso hat er das getan? Ja, ne, er schaut sich ein bisschen um, ist irgendwie noch ein bisschen fast schon dunkel, nur noch ein paar Lichter sind an, hat sich irgendwie auch bei dem Sturz verletzt, wir sehen jetzt auch, dass er am rechten Stirn einen großen Schnitt hat, dass er Blut runtersickert und ja, ne, schließt dann kurz die Augen und ja, öffnet sie wieder weit und schließt sie wieder, also, ne, und ja, stellt sich irgendwie vor, also er redet sich gut zu, why? Open Fields, wide open fields, weite Felder, du bist nicht mit deinem Sarg unter tausenden von Fuß von Wasser, du bist in einem weißen, offenen Feld und okay, ja, ne, er nimmt dann auf jeden Fall sein Headset wieder auf und meldet sich dann bei Radek, beziehungsweise genau, und dann Salenka hier, Radek, ne, Rodney ist er hier, bitte melden Radek und ja, ne, und ja, ach, scheiße, sagt er, ne, der Radiotransmitter war in der Forward Section und das ist mit Wasser gefüllt und ja, habt jetzt keine Möglichkeit mehr hier die Oberfläche zu kontaktieren und da müssen sie wohl hier triangulieren, was natürlich auch totaler Quatsch ist, weil er nicht mehr funken kann, hat er ja gerade festgestellt. Also für die Triangulation brauchst du ein Signal. Ja, er hat aber nochmal kräftig durch und dann, ja, okay, du warst schon in schlimmeren Situationen und ja, okay, ne, aber auf jeden Fall, ich bin noch nicht tot und ja, ne, so von wegen, ich kann das hier fixen, ich muss jetzt nur ne, einen Fuß vor den anderen setzen und ja, erstmal Licht. Und dann nimmt er sich sein Tableau, was er da hat und nimmt davon, also aktiviert das Ding, da hast du ja immer so ein bisschen Licht und ja, schaut sich damit dann ein bisschen um und kramt dann da ein bisschen rum und ja, ne, hat dann irgendwie so eine Torch, also eine Lampe hat er dann, ach, leicht Licht, ich habe Licht und jetzt und ja, an der Stelle wechseln wir in den atlantischen Kontrollraum für eine kurze Szene, wir sehen Radek, Dr. Elizabeth Weir und Lieutenant Colonel John Shepard, die da Richtung von Elizabeths Office, Richtung Kontrollraum gehen und ja, Elizabeth, ich denke hier, der Life Support könnte ihn für Tage da irgendwie am Leben halten, ja, most likely, sagt Zelenka, aber da hatten wir auch noch nicht berechnet, dass das Schiff so schnell sinken würde und dass das Cockpit vorne geflutet würde. Und Shepard will dann wissen, wann hatten sie den letzten Kontakt. Und ja, Salenka geht da jetzt nicht drauf ein und sagt dann, ja, also wenn sie es nicht nach hinten geschafft haben. Ne? Und Shepard ist sich aber ziemlich sicher, dass sie das getan haben. Und ja, ne? Salenka hat auf jeden Fall, kommt jetzt zum Kern der Sache, so wegen, ja, wird schwierig, sie zu lokalisieren, ne? Sie können halt nicht mehr senden und ja, dann einen anderen Weg finden, sagt Liz. Und ja, aber unsere Optionen sind dann, selbst dann sind unsere Optionen limitiert. Ne? Also wir können jetzt irgendwie nicht darunter, ein Rescue Jumper Windshield, haben wir ja gemerkt, kann diese Tiefe nicht handeln. Und Shepard scheint aber eine Idee zu haben, sagt so, ich handle die Rettung und du musst sie nur finden und ich habe schon ein paar Ideen. Und Liz sagt dann, ja, let's get to work. Und dann wechseln wir zurück in die Tiefen des Ozeans. Abyss.
Genau, da finde ich noch die entsprechenden Schauspieler. Vielleicht cooler Film. Solltet ihr schauen, wenn euch das irgendwie kein Begriff ist. Genau, also dieser Jumper logischerweise hätte ich jetzt gesagt, sinkt immer weiter. Im Inneren ist, ups, sorry, im Inneren ist Rodney und der, also so gut es geht, verarztet er halt die Wunde am Kopf. Ächzen, Knarren ist da zu hören und er spricht zu sich selber. Es gibt ja jetzt, ne, nur noch ihn eigentlich. Also, was heißt eigentlich? Es ist ja so, dass er eben 7 Meter pro Minute sinkt und eben alle 11 Meter nimmt der Druck zu und die Atmosphäre, um die Atmosphäre. Und das heißt eben, alle 1,5 Minuten eine Atmosphäre hoch. Also, er schaut dann auf die Uhr. Was bedeutet, der Druck ist jetzt bei knapp 37 Atmosphären und steigend. Oh Mann, das ist doch ganz schön viel. Das okay, ich muss da irgendwie was ändern. Und er steht auf, aktiviert die Kristalle. Und darf nicht weiter sinken und ja, nein, es gibt eine Nachricht, sieh zu, dass du hier das Funkgerät wieder zum Laufen bekommst, denn wenn du ihnen nicht sagen kannst, wo du bist, können sie dich auch nicht finden und er schnappt da ein paar Kabel und los, McKay, Prioritäten setzen, will sich das so einen selber an, für sich manifestieren, weil er sonst irgendwie ins Delirium fällt, wäre doch gelacht und er schließt dann die Kabel an, die Kristalle an und so und dann fängt der eine zu leuchten, na, wer sagt es denn weiter so und er verbindet die, schließt die auch ans Computerpad an und die Worte Jumper Interface Activated leuchten da auf. Sieht doch gut aus bis jetzt. Und was ist mit dem Funkgerät? Und diesmal sieht man eben eine Nachricht, die nicht so super ist. Transmitter inaktiv. Ne? Und na, inaktiv, weiß ich. Aber also aktivieren wir doch einfach hier diesen Notfallsenderprotokoll. Und das scheint zu klappen. Ne? Emergency Transmitter Activate steht jetzt. Und jetzt senden wir eben ein Signal. Ja, das muss eben, sagt er zu sich selber noch, als, also ob das nicht so klappen würde. Erstmal 450 Meter Wasser durchdringen, was bedeutet, dass gerade mal 3% des Signals die Oberfläche erreichen werden. Also erhöhen wir die Signalstärke. Wie viel Saft haben wir denn hier zur Verfügung? Und dann sehen wir, das ist wohl noch 3 Stunden und 5 Minuten, gibt es da Strom sozusagen. Das ja, ist nicht so prall.
Ist jetzt aber, er hat ja da Jumper-Technologie aktiviert, also dass er davon ausgeht, dass das jetzt der Irdische gleichzusetzen ist, dass sein Funksignal, also so, dass er mit seinem Headset da vielleicht nicht mehr durchkommt.
Verbraucht anders.
Also, nee, vor allen Dingen auch andere Technologie dahinter. Ja. Ne? Also,
bei Irdischer wäre es jetzt vielleicht so, aber ja. Genau, das soll doch ein Witz sein. 3 Stunden frisst es hier meinen Strom. Ich habe hier eine Taschenlampe und dann sucht er weiter nach der Ursache. Also, Trägheitsdämpfung ist aktiv. Wieso das denn? Brauche ich doch nicht den Quark abschalten und dann Action not possible at this time. Ach komm schon und zapft mir doch ein bisschen Energie ab hier, was wir noch haben. Also will das alles ein bisschen die Systeme runterfahren. Eine Trägheitsdämpfung nützt gar nichts, wenn du untergehst und er programmiert da weiter schön und dann wieder eine Fehlerzeit. Ah, du bist ein blödes Schrottteil. Ich sterbe hier, meint er dann, ja. Dann im Atlantischen Labor wird da mit den Wissenschaftlern gearbeitet an dem, um eben das Jumper-Problem, um den zu orten. Selenka meint ja, okay, wir kennen ja jetzt diese ursprüngliche Richtung vom Funksignal, ne, und das positionieren wir und er deutet dann auf die Bildschirme, ne, hier auf diesen Linien. Leider könnten sie durch diese Meeresströmung ja auch abgetrieben worden sein und hier oder da lang und zeigt dann eben 2 andere Richtungen. Also diese Gegend irgendwie, da müssen wir irgendwie absuchen und fast eigentlich den ganzen Bildschirm. Ja, und Dr. Price hat sich in der Datenbank der Antiker da über dieses Meer informiert. Also dieser bestimmte Bereich hier ist eben zwischen 600 und 2000 Meter tief. Ja,
das war Donaldson, der das gesagt hat. Genau. Donaldson wird gespielt von Peter Abrams, einmal Supernatural, einmal Fringe, 18 Rollen in Summe. Und da du Bryce erwähnt hast, der gleich kommt, Nimit Kanji, einmal Andromeda, 244-100, einmal Battlestar, einmal Supernatural, einmal Caprica, einmal Fringe, 75 Rollen in Summe.
Genau, der Donaldson meint auch, ja, 2000 Meter, das schaffen die doch nie. Also und Selenka, ja, ich weiß ja, deshalb soll man ja die auch finden, bevor sie untergehen. Und Bryce meint, ja, bei 400 Metern und sie sind so schnell sinken, ne, 7 Meter pro Minute. Und jawohl, meint Selenka. Und ja, das können wir doch als Anhaltspunkt verwenden und na dann mal los. Also weiß ich nicht, was jetzt der Anhaltspunkt sein soll, wie schnell die sinken. Okay, dann in welcher Tiefe du vielleicht suchen musst, aber erstmal müsstest du ja das Areal eingrenzen. Im Jumper selber ist Rodney da weiter, versucht sich irgendwie zu retten, zittert da am Körper, dann hat er wahrscheinlich auch einen Schock, logischerweise friert, dann ist mir so kalt, oh nee, hab zu viel Blut verloren, fässt sich nochmal an die Wunde und ja, hier, das können sich auch hier, das könnte natürlich auch etwas mit diesen Milliarden eiskalten Litern Wassern zu tun haben, die mich umgeben, du Idiot, er legt Spellen zur Seite, also schön, ich muss das Ding aufheizen, ohne zu viel Energie zu verbrauchen, nimmt eine Sitzlehne ab hinter sich, weitere Schaltkonsole und Kristalle sind da, also ja, können wir das wenigstens tun, bitte? Also dann verbindet die Konsole mal mit dem Pet, na, wer sagt's denn, siehst du, ich bin doch nicht so gierig. Ich will nur halt nicht erfrieren. Und jetzt sehen wir, es sind schon Zeit vergangen. 2 Stunden 20 stehen noch drauf. Heißt das doch nicht dein Ernst? Das bisschen Heizen kostet mich 40 Minuten. Hast du dir das wirklich so vorgestellt? Ne? Und ja, willst mich erfrieren lassen. Also ja.
Hier, weil du ja kurz erwähnt hast, dass er nochmal an die Stirn sich fasst. Hier sieht man aber, dass sie das über vermutlich über mehrere Tage gedreht haben, weil die Maskenbilder sind natürlich immer angegangen, haben dann neues Blut drauf gespritzt. Und die Menge an Blut, die ihr im Gesicht hat, ist von die Zähne zu Zähne unterschiedlich. Also, dass es weniger wird, weil man sich es abwischt, das, ist klar, ne? Aber dann hast du mal wenig, dann hast du dich verbunden und trotzdem wieder mehr. Und
okay, das ist immer manchmal leider so, genau. Dass ich mit dir implodiere, wirst du bestimmt auch nicht, du Rostlaube. Und, hast du überhaupt eine eigene Meinung? Nein. Und wieso nicht? Weil du ein lebloses Objekt bist. Und was hält mich davon ab, mit dir zu reden? Und nein, 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 mein lebloser Freund, weil ich gewaltig eins auf die Rübe gekriegt habe, verstehst du? Er programmiert dann weiter und hat jetzt wohl wieder 20 Minuten mehr rausgeholt, sagt er auch, ne? Das ist doch für ein bisschen genug Wärme, um hier dich vor der Hypertonie zu bewahren. Bist ein zäher Verhandlungspartner, mein Freund, aber na gut, ich habe hier den Preis ausgehandelt und er fängt an zu lachen und also irgendwie dreht er gleich nicht durch. So.
Ja. Was natürlich auch totaler Käse ist, ne, also der Jumper selber sollte isoliert sein. Also von wegen, ne, also wenn du im absoluten Nullpunkt des Universums von temperaturmäßig, da kann das Meer überhaupt nicht mitherrschen. Sonst würdest du im Jumper müsstest du permanent die Heizung laufen lassen und ähnliche Geschichten. Der wird einfach super isoliert sein. Also er sollte eigentlich nicht erfrieren. Also wenn du die Temperaturen, also den fast absoluten Nullpunkt des Weltraums mit dem Jumper überlebst, dann solltest du auch so ein bisschen Wasser überleben. Also das ist Quark.
Also es wäre jetzt, würde ich jetzt noch sagen, was anderes, wenn da schon praktisch irgendwo, wie es halt in manchen so U-Boot-Filmen ist, so ein Loch ist, wo schon Wasser reinströmt oder so und wenn du dann wirklich da drin stehst. Ne?
Das aber hast du ja vorne, aber es ist ja ein Ziel und ein Bulkhead, genau. Also von wegen, der sollte genauso geschützt sein wie der restliche Jumper.
Der Preis ist heiß, ich zahle den Scheiß. Das ist nicht witzig, was ist mit dir? Das ist Erregung, Euphorie, Überschwang, das ist Hypoxie. Ich muss die CO2-Reiniger auftreten, sonst sterbe ich an Hypoxie. Er beginnt zu lachen und dann hantiert er rum, ja, ist echt super witzig, meint er noch. Ja, dann geht's in der Jumper Bay auf Atlantis weiter. Mechaniker ist da eben mit so Schweiß da irgendwas rum. Liz kommt da auch vorbei. Ja, und Shepard ist da und meint, okay, schaffen Sie das und das hierher. Und was soll das werden, fragt wir. Und naja, ich hab hier so einen Plan und ja, davon gehe ich mal aus. Aber können Sie es mir denen mal auch hier erklären oder wie? Und naja, also diese Doktorin Moore und McNabb sollten den Ozean ja hier auf M8R169 erforschen, der von einer dicken Eisschicht bedeckt ist. Dazu brauchen sie da 300 Meter langes Kabel und eine kräftige Seilbinde für die Instrumente. Okay. Und Edgar hier drüben ist für den Magnethaken verantwortlich, der unsere F302 in der Jumperbucht absenkt. Und sie wollen das alles beides vereinen, oder was? Und ja, wie Schokolade und Erdnussbutter. Ja. Und wir fragt nach, ob der Mechanismus dazu überhaupt kräftig ist, ne, so einen halbgefluteten Jumper zu bergen. Der wiegt ja dann praktisch brutto mehr als sonst, weil das ganze Wasser drin ist. Und Shepard meint, nee, no chance. Und ja, und hey, was denn jetzt? Was, wie denn dann? Shepard meint, das müsste man gar nicht machen. Wir müssen eben nur nah genug an den Jumper ran und holen McKay und Griffin vom Rettungstaucher mit Schneidbrennern raus. Ja, sie fragt dann, wie lange das dauert, ein paar Stunden, und wir meinen, ja, sie und Rodney wollten schon immer ausprobieren, ob ein Jumper tauchen kann, aber so weit, dass sie so weit gehen, da wäre dann nicht nötig gewesen, und ja, die haben ja auch nichts gesagt, ja, doch, gerade jetzt. Shepard geht dann zum Jumper, und okay, Senenka, wie weit sind sie da, die aufzuspüren, und wir, ach so, der ist gar nicht, nee, genau, wir will den gleich mal fragen, der ist woanders da, genau, geht wieder an die Arbeit, und dann gehen wir wieder in die Tiefen des Meeres, in den Jumper Nummer 6 anscheinend.
Sinkt immer noch weiter. Rodney hat sich mittlerweile beruhigt, liegt vermutlich an dem CO2-Scrubber, den er aktiviert hat. Und nimmt das Computertablet wieder auf und schaut sich das dann an. Und sieht dann auch so von wegen, hey, hier 100% arbeiten die CO2-Reiniger. So von wegen, das ist ja wenigstens etwas. Und lass mal gucken. Und tippelt dann da rum und so. Ja, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen beitragen, ne, wenn die armen Leute da oben dann hierher kommen. Der arme Bastard hier unten, das bin eher ich. Und wenn Zelenka da endlich mal mit dem Plan rumkommt, bin ich doch schon aus Altersgründen gestorben. Und schaut dann da irgendwie noch drauf. Ja, hört irgendwie ein Geräusch und ein Ächzen und keine Ahnung. Und er so, hallo. Und auch geil, ne? Wie gesagt, das Ding ist dicht, da wird halt draußen niemand hören. Ne? Also das Geräusch kommt von außen. Ja, muss wohl irgendein Tier sein. Und bist du böse oder bist du hungrig? Und ja, ne, ich glaube nicht, dass du hier das Ding hier verdauen kannst. Und draußen wieder dieses, ja, Wahlgesang, irgendwie sowas. Und hört dann auch irgendwie was anderes, so von wegen. Also denkt, oh, das ist der Transmitter. Ne? So von wegen muss wohl der Transmitter sein. Das ist wohl eine Frequenz, die du hören kannst. Und ja, draußen gibt die Kreatur wieder Geräusche von sich. Und der Jumper wird ein bisschen durchgeschüttelt und er muss sich dann irgendwie festhalten. Und, na, tut mir leid, wenn ich dir auf den Sack gehe, aber ich muss jetzt hier irgendwie auch mal weg. Ne? Und ja, könntest du meinen Freunden hier sagen, also wo ich bin, und könntest du, und der könntest du nach Hilfe holen. Und also er ist doch wieder irgendwie total aufgedreht und fragt sich das dann auch selber, was tue ich denn hier? Ja, ich behandle hier einen außerirdischen Wal wie Lassie. Und draußen wieder das Geschreie und ja, okay, ne, also wenn du mir schon nicht helfen kannst, dann schwimm doch weiter. Und oh, schwimmen, hat Rodney eine Epiphanie und vielleicht kann der Jumper schwimmen. Und ja, ne, Cockpit ist nicht begehbar und die Kontrollkonduits sind ja meistens dann hier. Also wenn du wirklich als submersible gedacht bist, reißt dann ein Panel ab und sollten die Drive-Pods ja auch unter Wasser funktionieren. Und dann fummelt er ein bisschen an den Kabeln und den Kristallen rum. Ja, das heißt doch eigentlich, dass du hier von hier wegfliegen könntest. Und also nicht fliegen, aber ne, ich kann dann an der Oberfläche fliegen und ja, ne, oben an der Oberfläche, also oder auch nahe darunter, würde der Emergency Transmitter doch wohl aufgefangen werden. Und ja, arbeitet am Tablet und ja, im Labor geht es dann weiter. Liz ist da, kommt zu Radek und fragt dann, hier, wie geht's denn, was ist denn los? Und ja, wir machen hier Fortschritte, aber nur langsam. Liz möchte es dann gezeigt haben, Radek holt dann die Karte auf den Screen. Ja, wir haben hier trianguliert und hast ja nicht gesehen, ne, of course, und ne, also Strömungen, Slipstreams, ne, Unterwasserflüsse und ja, der Jumper könnte da reingeraten sein oder auch nicht. Und ja, ne, und ja, dann zeigt er hier irgendwie einen Ausschnitt vom Ozean. Und das ist alles, was er hat, so von wegen, das sieht jetzt nicht so aus, als hätte die Search Area irgendwie eingegrenzt und wir haben sie sogar noch größer gemacht. Und wie ist denn das jetzt ein Fortschritt? Und ja, wir vermuten nicht nur, also der Jumper ist auf jeden Fall irgendwo in dieser Gegend. Ja, ne, also Zelenka will aber Liz schon auf das Schlimmste vorbereiten, also Elizabeth. Also selbst wenn wir sie finden, gibt es nicht unbedingt die Möglichkeit, und Liz unterbricht ihn und sagt dann, hier, Shepard arbeitet an diesem Grapple-System, an diesem Haken-System, und dann damit sollten wir den Jumper hochholen können. Und Radek, wirklich? Ja, wirklich. Braucht nur ein paar Stunden und ja, ich muss, ich möchte, dass du in der Zeit dann auch fertig bist. Im Jumper ist Rodney fix und fertig. Ne, ist da immer noch mit dem Control-Panel zugange und tippt ein bisschen dran rum. Und beschwert sich ein bisschen über die Größe des Keyboards. Also, ne, als starting to blur together, sagt er, das klingt aber auch wieder so, als wäre der Savior Skyscrubber nicht mehr am Laufen. Er bräuchte auf jeden Fall ein neues Paar Augen. Und plötzlich hört er hinter sich eine weibliche Stimme und sagt, lass mich mal gucken. Und Rodney hört auf und schluckt und ja, die weibliche Stimme so, ja, hasse. Und Rodney dreht sich um und da steht dann Sam! Na, Nachricht von Sam. Und ja, ist zivil gekleidet und ja, ne, also ist auch ein bisschen so, wie sich Rodney Sam am liebsten vorstellt. Also er hat auch noch einen Ausschnitt. Okay, Sam? Und sie lächelt ihn an. Ja, keine Bange, Rodney, wir kriegen dich hier schon raus. Und er starrt sie an und ja, ist wohl ein bisschen Zeit dann vergangen und Sam ist da immer noch am Lächeln und Rodney kommt auf sie zu und wie und gut, dich zu sehen, McKay. Und ja, oh Gott, ich bin bekloppt geworden, sagt er. Ich bin total bescheuert geworden. Und Carter dann, nein, bist du nicht. Und Rodney setzt sich erstmal hin und du bist nicht real. Natürlich bist du nicht real, du bist nicht real. Und dann hält er sich die Hände vor die Augen und Carter dann, ja, natürlich bin ich nicht real und bitte was? Ja, ich bin 3 Millionen Lichtjahre entfernt und habe Probleme, meine eigenen Probleme. Und sie setzt sich dann neben mir und was machst du dann? Du hast Halluzinationen und ja, okay. Ja, ne? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich diese haben? Und sie zeigt auf die, auf seine Stirnverletzung und so. Und okay, ist es so schlimm? Und ja, außerdem hast du Angst, sagt sie. Hast Panik und du bist auf jeden Fall einsam. Und ja, du wusstest, dass du irgendwie ein bisschen Hilfe gebrauchen könntest. Also hattest du jetzt unterbewusst mich manifestiert. Ne? Die einzige Person, von der du glaubst, dass sie smarter bist, ist als du bist. Ja, ne? Okay, so fing er, oh, ich glaube nicht. Und ja, ne? Also du bist ja schon clever und so wegen, ich würde dich sogar brillant nennen, aber es gibt brillant und dann gibt es mich. Und zeigt dann auf sich. Hat so ein bisschen was von Scrubs auf dem Wegen. Wasser, zwei Daumen und scheißt auf ihre Meinung. Bob Kelso!
Ja, sehr gut. Immer beliebtes Meme.
Ja, Kater, ja, hast ja irgendwie recht. Ne? Jedes Mal, wenn wir. Also, nee, hast ja eigentlich, hast ja nicht recht. Ne? So wie alles, jedes Mal, wenn wir zusammengearbeitet haben, hast du falsch gelegen und ich habe recht gehabt. Und ja, selbst wenn das jetzt wahr wäre und niemand sagt, dass es das ist, also ich könnte und warum sollte ich denn hier sein? Keine Ahnung, McKay macht ja, keine Ahnung, vielleicht nochmal noch ein schnelles Nümmerchen, bevor ich sterbe. Und Carter springt auch so wie, wir haben doch noch nie und okay, one first romp, sagt er, und aber Bumsen kommt jetzt irgendwie nicht so in den Sinn, so von wegen, nicht dein Gehirn, Blondie, ne? Also muss er ja schon zugeben. Na, ich bin ein handsome Man, der hier steht und also bitte, sagt sie, du argumentierst hier mit dir selber. Du weißt ja schon, ne? Also dein Geist hat mich kreiert und ja, Rodney denkt dann irgendwie nach und sie will wissen, was denn da Sache ist und was sonst bin ich denn hier am am Halluzinieren? Und sie so von wegen, ja, also wenn du nicht real bist, was ist denn dann real? So von wegen, wo könnte ich denn jetzt den Unterschied herkriegen? Und woher weiß ich denn, dass irgendwelche von diesen Readings, die ich habe, irgendwie korrekt sind? Und nee, so weit bist du doch noch nicht irgendwie abgedriftet. Und okay, nee, ich hab's. Ich bin bewusstlos in der Krankenstation. Mir geht's gut, hab nur irgendwie ein Post-Traumatic Nightmare. Und er kneift sich dann in den Arm und tut sich dabei auch weh. Und au, au. Ja, siehste, also du bist an Bord dieses sinkenden Jumpers und deine Ablesungen sind korrekt. Du brauchst halt nur ein bisschen Hilfe. Hast du. Eine dicke Gehirnerschütterung und ja, deshalb bin ich dann jetzt hier. Und okay, ja, okay, das ist comforting. Ja, irgendwie in einem terrifying mental health kind of way. Und ja, man schaut sich dann irgendwie an und ja, Carter will dann wissen, hier, was hast du denn bis jetzt hier irgendwie getan? Und McKay fängt dann da irgendwie an, uns mit seinem Computertablet rumzuhantieren. Während wir wieder zurück nach Atlantis hüpfen.
Ja, Invis Büro, da sieht man so eine, jetzt eine Eingrenzung irgendwie auf dem Bildschirm. 3 Meilen, mein Shepard, ist der durchsuchbare Bereich. Oh, das sind heute echt sehr schwere Worte, Leute. So, können wir das noch irgendwie oder haben Sie das jetzt noch einengen können? Gute Arbeit, Radek, auf jeden Fall. Und Selenka meint, das sei aber zu tief, ne? Das Seil für die Haken, das ist gerade mal irgendwie 300 Meter und Shepard meint, na gut, der Jumper schafft ja mindestens 300 Meter, auch wenn er doppelt so tief sinkt, sollten wir immer noch mit dem Haken da an ihm klarkommen. Und wir fragen, wie ist denn das, wenn es jetzt doch tiefer sein sollte, ne? Und da ist es ja vermutlich, das geht da wohl bis auf 2000 Meter runter. Shepard sagt dann, die Wraiths haben ja auch die Stadt angegriffen und da konnten sie den Schild doch in eine Tarnvorrichtung umwandeln. Und sie denken, ja. Können wir das auch umgekehrt machen, fragt Shepard. Und wir aus der Tarnvorrichtung des Jumpers ein Schild. Und jawollo, meint Shepard. Und sie
Was
denken, ja.
ja auch irgendwie albern ist, der Jumper hat doch selber ein Schild.
Ja, ich wollte es gerade sagen, aber. Oder einfach Schilde erweitern, wie in Star Trek. Das geht da ja
Ja,
auch, ne?
davon
Ja.
waren wir hier aber nicht die Rede.
Ja,
Also, wir können es in den Schild verwandeln. Ja,
ist.
der Jumper hat ein
Haben das
Schild.
ein bisschen zu technisch wieder ausgedrückt. Genau, das würde das Wasser abhalten, aber halt volle Kanne mehr Energie verbrauchen. Und Shepard, ja, schalten wir doch alles ab, was unnötig ist. Ne? Also haben wir jetzt denselben Gedanken wie McKay. Dauert aber Stunden, das zu konfigurieren. Ne? Nehmen Sie, was Sie brauchen, mein Shepard. Machen wir halt das unterwegs. Liz nickt und Radek schaut ein bisschen so drein. Oh nein, 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 ich kann unmöglich nein. Und. Und wir so, Radek, ich kann nicht mal schwimmen. Also, naja, da gibt es nicht viel zu schwimmen in solchen Tiefen, meint Shepard. Hören Sie mal hier, ich werde Ihnen das nicht befehlen zu gehen. Und Shepard, ich schon übrigens. Wie sagt dann noch, ich sag nur, wenn Rodney sich nicht auf sie verlassen kann, auf wen denn dann sonst? Beide starren Radek dann erwartungsvoll an, der immer noch mit sich Radek, hätte ich jetzt gesagt, nicht hadert, sondern Radek, vielleicht als Verb jetzt einführen. Ihr habt das zuerst gehört und Selenka meint, na gut, ich hole meine Sachen, ich bin gleich soweit. Und dann macht er sich ein bisschen langsam trottend auf den Weg. Wir tun das ihm gleich, aber sind wieder im Paddelchamber Nummer 6 in den Tiefen. Sam in Anführungszeichen und Rodney sitzen ja auf der Bank zusammen. Er arbeitet am Pad und sie schaut ihm da über die Schulter. Man hört noch das Wackeln, ein bisschen, das knarzt, was da in diesen Typen ja Tiefen ja nicht untypisch ist. Und McKay sagt, dass er eben für seinen Plan sehr wenig Zeit hat, ne, bevor eben die Energieversorgung dafür abnimmt. Aber davon auszugehen ist ja, die Kodierung ist schon mal korrekt. Steigen wir nach oben und das sollte da eben unser reguläres Funksignal auch auffangen können. Ja, dann kommt nämlich halt einfach einsammeln. Also legt sich das irgendwie sehr funktionierend zurecht, ja. Wie viel Energie würde das denn kosten, fragt Carter. Ne, keine Ahnung, den Meister halt. Dann ist der Plan ja schlecht. Wieso denn das? Naja, wenn er nicht klappt, was hast du dann? Dann bin ich tot. Ganz genau, blöder Plan. Und McKay, du hast recht. Ich sollte mir da eine der 100 anderen möglichen Optionen weitermachen. Und Carter so, ja, ich habe ja nicht behauptet, dass da ich eine bessere Idee hätte. Ja, und was soll ich denn mit deiner Meinung nach machen? Nichts? Ja, oh, brillant. Ne? Das kann er ja am besten einfach nichts. Ja, halt dich einfach warm, ne? Atme weiter, bleib so lange wie möglich am Leben und sorge dafür, dass dein Team einfach den größtmöglichen Spielraum hat. Ja, für was denn jetzt Spielraum? Na, für deine Rettung. Und McKay sagt weiter, dass er eben angenommen, ne, sie finden mich mit diesen Wasserströmungen und diesen vielen verschiedenen Aufschlagsorten. Das ist ja fast unmöglich. Wie wollen sie mich hier überhaupt denn rausbekommen? Ach, ne, die finden schon einen Weg. Nein, machen sie nicht. Denn der Einzige, der so schaffen könnte, sitzt im Heck eines Jumpers, der gerade absäuft. Und Carter meint, das bin ich. Und McKay so, touché. Carter sagt dann noch, ja, du irrst dich, ne, verstehe ich, aber du irrst dich. Und es gibt da ein paar kluge, motivierte Leute an der Oberfläche, die jetzt eben wirklich daran arbeiten, wie sie dich retten könnten. Ach, so ein Blödsinn, die planen doch bereits meine Trauerfeier. Also, ist ja ein geht immer so hin und her bei ihm. Wenn dein Plan schief geht, sagt Carter, dann vermutlich schon, ne, wirst du ihre Pläne aber noch gefährden und ja, hilfst du mir jetzt oder nicht? Und na, ich helfe dir so lange, sagt Carter, am Leben zu bleiben. Aber nein, ich helfe dir nicht bei diesem Plan. Dann sagt meine eigene Halluzination also nein zu mir? Na, dein Unterbewusstsein muss dir sagen, dass du es lieber lassen solltest. Und McKay, ja, ich kann heute nicht mal richtig halluzinieren. Sehr guter Satz. Schnappt sich wieder das Pad, will da weiter arbeiten. Miniszene. Shepard und Selenka sind jetzt auf dem Weg. Also der Jumper ist in der Luft, während Radek im hinteren Teil da wirkt und John fliegt den Jumper, ich hätte das fast gelesen, John fliegt den Shepard. In Ordnung, wir sind hier über diesen Suchkoordinaten und Selenka kommt dann nach vorne, na super, der Übergang sollte jetzt dann nahtlos funktionieren, na dann mal los, sagt Shepard, wer nicht wagt, der, ja dann einfach, der Jumper verliert dann eine Höhe und landet praktisch auf dem Wasser und dann taucht er da sanft unter. Im Paddeljumper Nummer 6, Sam beugt sich da über Rodneys Schulter und schaut da, wie er trotz ihrer Warnung diesen Plan da ausführen will. Und das würde ich nicht machen, sagt sie noch. Und ja, ja, ach und was? Und naja, hätte ich fast vergessen, das hilft dir ja gar nichts. Nein, 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 siehst du irgendwas? Ich habe hier einen Fehler gemacht. Nein, im Ernst, wenn du irgendwas gesehen hast, dann sag's mir, sagt McKay. Und du spielst mit mir. Und Carter so, hä, was? Na, du willst mich bremsen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und McKay, nein, keine Psychospielchen mit mir. Und Carter so, ich bin ein Psychospiel. Das ist auch ein Satz, den man sehr gerne hört, von seinen eigenen Halluzinationen. McKay meint dann weiter, ja, wenn du mir halt nicht helfen willst, dann bleib auf deiner Hälfte des Jumpers. Und ja, dann plötzlich gibt es irgendwie ein Beben am Jumper. McKay bleibt da am Boden und Sam bleibt da stehen, ohne sich zu rühren. Und von außen sieht man, dass der Jumper auf so eine Art Felsen irgendwie getroffen ist. Also es scheint jetzt erstmal vielleicht nicht mehr zu sinken. Und was soll denn das, hä? Frage springt da auf, der McKay. Naja, wir sind jetzt am Grund angelangt. Na ach, wirklich? Oh, das ist ja gut. Dann sind unsere Chancen zu implodieren kleiner geworden. Aber Rodney, nein, 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 kein Aber, ne? Hier, wenigstens diesen einen kleinen Moment des Glücks, ne? Das will ich doch mal genießen, ne? Das ist nicht gut, sagt Carter. Na, und Rodney, hör halt, halt einfach die Fresse und Sam zieht die Augenbraue hoch. Du kommst hier rein, hilfst mir nicht und sagst, mein Plan ist blöd. Du willst eine Schöpfung meiner Fantasie sein, doch bist auf keinster Weise verführerisch angezogen. Sam schaut auf den Ausschnitt und Carter so, ja da, Wasser. Und dann sieht man, am Boden des Jumpers läuft so Wasser rein oder wie auch immer es betitelt.
Ja, das ist auch wieder ein Filmfehler, weil und bei dem Druck, der da unten herrscht, würde Wasser nicht reintröpfeln, das würde direkt reinschießen. Das wäre so, als würdest du dann irgendwie so
U-Boot-Filme.
einen Laserstrahl. Also es
Ja.
würde einen direkt
Ja.
zerschneiden. Also da kannst du voll vergessen, dass da irgendwas tröpfelt.
Genau, das war schon immer da, meint McKay so, ne? Also sich das so selber schönreden. Nee, war es eben nicht, sagt Carter. Aber durch den Aufprall auf dem Meeresboden gab es da eine feine Risse in der Hülle und McKay so, es trinkt Wasser ein. Also hat es selber wohl mitbekommen, genau. Dann springen wir wieder zu Shepard und Selenka. Die tauchen da jetzt mit ihrem Jumper tiefer und tiefer. Hier steht keine Nummer. Atlantis, hier ist Shepard, bitte melden. Und wir dann, jawollo, wir hören sie kaum schon. Ja, gleich gar nicht mehr, wenn wir noch tiefer gehen. Also wünschen sie uns doch noch mal schnell Glück. Und na gut, viel Glück, sagt wir. Und Shepard, ja, wir melden uns dann, wenn wir zur Oberfläche kommen, wieder. Ne, halten sie Taucher auf Jumper 8 im Bereich. Also hier wird diese Jumper-Nummer zum ersten Mal gefühlt.
Also hier haben wir das auch wieder mit dem Funksignal. Natürlich kommunizieren die über das atlantische Funksystem mit dem Jumper, dass die
Genau,
vielleicht ein
ja.
Headset aufhaben. Ja, aber nein, das ist völliger Quark. Natürlich könnte man die ganze Zeit kommunizieren.
Wird erledigt, wir und sie nickt dann den Techniker zu, der irgendwas in den Computer eingibt, zurück. Sind wir auf dem Jumper und ja, was sagen Sie dazu, Radek? Fragt Shepard und der, was zu was denn? Naja, wir sind unter Wasser. Du, was wollte ich doch schon immer mal probieren? Und Selenka, ja, na, ja. Sorgen Sie nur dafür, dass es nicht zu viel Wasser wird. Und Shepard pendelt dann bei 300 Metern erstmal ein und fangen Sie schon was auf? Na, nur eins vereinzelte Lebenszeichen. Und Shepard, ja, das könnten aber auch Seemonster-Lebenszeichen sein, oder? Und dann hört man so ein hallendes Geräusch. Und Shepard meint, es wird höchste Zeit, dass der Schild funktioniert. Ja gut, und dann quatschen sie nicht dauernd dazwischen. Geht klar, meint Shepard. Und dann gehen wir wieder in unseren Paddlejumper Nummer 6, wo McKay immer noch mit sich selber redet.
Arbeitet da immer noch irgendwie, diesmal auf dem Boden in der Nähe des Balk, in der Nähe dieser Tür, taucht dann wieder auf, weil das Wasser ist mittlerweile deutlich gestiegen. Ja, über seinen Knien halt mittlerweile. Ist wohl auch kalt und ja, lustig, ne? Also, ja, weiß nicht, ich dachte jetzt irgendwie, ich könnte das jetzt hier überstehen, ohne jetzt irgendwie im kalten Wasser zu erfrieren. Ja, ne, es könnte ja auch immer noch implodieren und also ertrinken stand jetzt nicht irgendwie auf meiner Liste. Du kannst es doch reparieren und ja, nee, da gibt es überall Mikrofrakturen, sagt er. Und hast du auch noch immer noch funktionierenden Live-Support? Was ja auch Quark ist, sonst hätte er keine 3 Stunden mehr. Wenn er funktionierende Live-Support hätte, könnte er da ewig 3 Tage drin rumdümpeln und nicht nur 3 Stunden. Ja, ne, also dann mach doch hier irgendwie einen Druckausgleich. Und er so, hey, bitte was? Ja, wenn du den Druck hier drin, ne, erhöhst, ne, solltest du doch jetzt den Wassereindruck, das Eindringen des Wassers verringern könnten. Ja, aber ich würde es nicht stoppen können. Da hat sie recht, weil so viel Druck müsstest du aufbauen, dass du denselben Druck hättest wie draußen, das würde McKay zerquetschen. Ja, aber könntest du, habe ich ein bisschen Zeit zu gewinnen und ja, ne, max it out, McKay, sagt sie, okay, ne, und tippelt dann wieder an seinem Tablet rum. Ja, setz dich und ja, ne, also ist da wieder dasselbe Problem, was du vorhin hatte mit der kleinen Tastatur, diesmal mit kalten, nassen Händen. Und ja, wir sollten jetzt auch irgendwie das Wasser mal ein bisschen aufwärmen. Und McKay, ach, wir machen schon ein gutes Team und ja, doch. Nee, mir macht das immer Spaß, mit dir zu arbeiten, ne, immer schon gehabt und ja, da wundert mich auch irgendwie, warum wir nie irgendwie miteinander angebändelt haben. Ja, sagt sie, wie wär's? Na, also du glaubst also jenseits der Tatsachen, dass du arrogant und dass du Leute scheiße behandelst. Und der so, ja, sagt sie, nee, das ist es eigentlich schon, ne? Arroganz und schlecht mit Leuten. Und aber du findest mich doch attraktiv, also ich meine auch physikalisch und
Das ist ein
ja,
cooles Wortspiel im Deutschen, ne? Hier dann attraktiv.
ja, sie grinst ihn an und ja, okay, arbeiten wir erstmal an meiner Idee. Und das ist ja meine Idee. Und ja, wie hast du das denn? Ja, also du existierst doch nicht. Wenn das nur dein Unterbewusstsein ist, dann bin ich das. Und also diese Idee ist dann hier. Und okay, ich argumentiere jetzt mit mir selber, wer zuerst diese Idee hatte. Ich oder ich? Also das ist schon irgendwie schwer bekloppt. Und ja, ne, okay, here we go. Er tippt dann auf dem Tablet rum. Wir hören Luft, die in das Compartment eindringt. Und ja, Rodney macht das üblich, hält sich die Nase, pustet einmal rein mit dem Druckausgleich. herzuführen. Und er guckt nochmal aufs Tablet und grinst dann so von wegen, ja, da das Wasser hat, das Eindringen des Wassers hat sich verringert. Das ist gut gemacht, Sam. Und sie beglückwünscht ihn dann auch. Na ja, hier, komm mal her, er hält die Arme auf und umarmt sie dann. Ja, sie klopft ihn auf den Rücken und okay. Und er zieht sich ein bisschen zurück, also den Kopf zurück. Und dann wollen sie wohl ein bisschen knutschen. Aber sie dreht sich und er kriegt nur ihre Wange zum Knutschen und was wir hier auch immer tun und er zieht sich dann zurück und du bist doch nur eine Imagination meinerseits und das ist eins, na, also könntest wenigstens jetzt mal irgendwie dein Top-Up runternehmen und Katha, dein Unterbewusstsein weiß aber, dass ich das niemals tun würde. Und, du bist die schlimmste Halluzination, die ich jemals hatte, sagt er. Und nimmt jetzt seinen Computer wieder hoch. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ne, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen arbeiten. Sieht dann auch so viel. Also versuchst du immer noch hier den Jumper unter Kontrolle zu bringen über dieses kleine Ding. Ja, aber was denn sonst? Das tun sie ja die ganze Zeit. Ja, und das muss ich jetzt schnell irgendwie reinkriegen. Also bevor die Energielevel unter 50% fallen. Also, ja, ungefähr 10 Minuten und wenn du mir nicht helfen kannst, dann sei doch mal ruhig und stand back. Und sagt sie, ja, das ist auch ein Grund, warum ich nie eine Beziehung mit dir führen könnte, Rodney. Du hörst Leuten nie zu, du vertraust ihnen nicht. Na, und er sagt, hat er einen Grund, habe ich dazu. Also die ganze Sache ist auf Selenkas Schuld. Ne? Er hat die Jumper Repairs hat er doch geleitet und hat gesagt, hier, ready to fly und dann kam er zu mir und hatte wohl Schiss, da irgendwie mit durch die Gegend zu fliegen, dass ich das dann irgendwie den Testflight mache und ich hätte ihm Nein sagen sollen und ich habe stattdessen gesagt, klar, fliege ich damit durch die Gegend, wird alles tutti frutti sein und jetzt sitzt er da oben an der Oberfläche und ich bezahle hier für seine Fehler und tut mir leid, ich habe jetzt hier kein Vertrauen in meine anderen Fellow Scientists. Na, also, wenn du irgendwas richtig gemacht haben willst, dann tu es doch einfach selber. Wir wechseln in den Rescue Jumper und Radek setzt sich in den Co-Pilotensitz und sagt hier, wir haben vermutlich irgendwas und tüttelt dann ein bisschen darum. Na, initialisiere Schilde. Ja, dann, nachdem die Schilde aufgebaut sind, sagt Shepard, ja, nice work, dann komm, lass uns das Ding mal ein bisschen tiefer bringen. Und Shepard will gerade loslegen und Radek sagt dann, nee. Schaut sich nochmal auf den Laptop, ja scheiße, da habe ich gedacht, ne, das Shield zieht also wirklich richtig dick an Energie und die Cloak zieht jetzt irgendwie Concentrate die Energie daraus, als ein Schild zieht es eben mehr, als wir eigentlich gedacht haben und wird dann immer schwerer und immer mehr Energie wird dann abgesaugt. Wie viel Zeit haben wir denn? Und wenn wir noch tiefer gehen, 30 Minuten tops und sagt Shepard, okay, dann hier 1000 haben wir jetzt erreicht, also 1000 Fuß. Im Jumper 6 ist das Wasser weiterhin gestiegen, ist jetzt bis zu den Oberschenkeln. Er wärmt sich ein bisschen die Finger, indem er reinpustet und arbeitet wieder in diesem Kontrollpanel. Und Sam schwimmt dann darüber und sieht dann, ja, warum machst du jetzt nicht die Heizung mal an? Und ich hab, aber es ist Seewasser. So von wegen, wir haben eh schon genug zu wenig Energie. Und ich bin fast fertig hier. Und was tust du denn da überhaupt? Sie umarmt ihn dann irgendwie wegen der Wärme, sagt sie. Was natürlich auch Quatsch ist, deine Imagination, dein Traumbild kann dich jetzt schlecht irgendwie wärmen. Und du bist ja nicht physikalisch hier, du kannst irgendwie keine Hitze transferieren, aber ja, sagt sie dann aber so von wegen, heißt aber nicht, dass ich dich nicht anheizen kann und gleitet sie wieder zurück und er so, bitte was? Und steht sie diesmal aus dem Wasser aus und hat jetzt ein Bikini-Top an und vermutlich auch untenrum gerade selber, aber das sehen wir jetzt nicht. Sie schwenkt ihr nasses Haar und geht dann verführerisch auf Rodney zu und und dann küsst sie ihn und sagt sie, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast und ich glaube, du hast recht. Und über was? Ja, ich bin deine Fantasie. Und wenn dem so ist, dann ist es doch nur fair, dass du ja auch ein bisschen was davon hast. Und sie küsst ihn dann wieder und Rodney so von wegen, okay, küssen sich nochmal und sagt, okay, ich wusste es, du bist hot. Ja, er nimmt sie dann auch in den Arm und sie knutschen ein bisschen weiter und dann hat er wohl irgendwie eine Idee und sie sagt so, hey, hier, was ist denn jetzt los, ne, ruiniert doch jetzt nicht, Moment. Nee, ich weiß, was du hier irgendwie versuchst zu tun und das hoffe ich doch mal. Du willst mich schon wieder irgendwie verlangsamen, sagt er. Nein, nein, sagt sie und geht wieder auf ihn zu. Nee, du lenkst mich ab, ne, so von wegen, ich habe jetzt nur ein paar Minuten, um meinen Plan auszuführen und ja, du bist das Einzige, was mich jetzt hier irgendwie davon abhalten könnte. Und du denkst zu viel nach, McKay, komm mal her. Und ja, will ihn wieder küssen. Nee, nee, ich werde jetzt nicht darauf reinfallen, Lieutenant Colonel. Sirene, sagt er, ne? Also wie bei Odysseus, ne, drückt sie dann weg und ist dann wieder am Computertablet dran. Und ja, ne, Programm wird funktionieren und ich werde es ausführen. Ne, und ja, dann sehen wir Sam wieder und Sam ist diesmal wieder normal angezogen und tu es nicht, Rodney, ne, es wird nicht funktionieren und oh yeah, ne, also ich weiß, ne, du bist jetzt verzweifelt, du hast dir den Kopf angeschlagen, ne, also ne, du wirst vermutlich nur einen Fehler machen und ach, ich hätte dich direkt von Anfang an ignorieren sollen, sagt er, ne, hast nichts getan, außer mich jetzt abzulenken und ja, sie werden sich schon holen, Rodney, sie sind dort draußen. Okay, versucht so wie so ein Kind. Ich finde nur, dass er sich die Finger die Ohren stellt. La 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 la. Und gibt denen doch eine Sekunde, ne, unter die Möglichkeit. Und er hört nicht zu und don't. Und ich bin hier. Es ist bereit und keine Zeit, um jetzt irgendwie zu argumentieren. Sie versucht es nochmal. Und ja, ne, also du wirst wohl, denkt er, sagt er jetzt so von wegen. Also wenn ich oben ankomme, wirst du wohl endlich weg sein. Und dann drückt er einen Button und ja, wir sehen ein bisschen ein paar Anzeigen, die sich erleuchten. Und wir hören auch den Motor, der anläuft. Und wir sehen von außen kurz den Jumper. Wir sehen den Engine Pod, dass der kurz aufglüht. Und dann ist es auch schon fast vorbei. Also der Jumper hebt sich ein bisschen. Ne, man sieht das Licht flackern innen und dann stirbt das ganze Ding wieder ab. Ja, ne, Sam will irgendwas sagen, aber Rodney sagt so, nein, nein, rede bloß nicht, so von wegen, sag jetzt bloß nicht, ich habe dir das gesagt. Und ja, sie will dann wissen, wie viel Energie haben wir denn jetzt verschwendet? 20 Minuten. Und Carter sagt, das ist nicht gut. Nee, nee. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und dann sind wir komplett aus, haben wir komplett aus, tote Hose, aus die Maus, halbe Stunde und dann bin ich tot. Und dann wechseln wir in einen anderen Jumper, wo die Stimmung etwas besser ist.
Mit Shepard und Zelenka, die machen diese Rettungsaktion weiter. Der Fluch doch auf Tschechisch, ne? Ja, Dobretle, Toje, Nan, Hovna, Tolle, Tor, auf, Smisel, Tsche, Budemje, Pot, wo du, Tentokrat.
So wie du das sprichst, klingt das so, als würdest du eine Kassette rückwärts abspielen.
Aber auf Klingonisch, immerhin. Wahrscheinlich völlig falsch, aber ich hatte gerade Bock drauf. Also, das ist, hier ist noch eine Übersetzung irgendwie im deutschen Transkript. Zu Anfang sehr schlimme. Ach so, wird nicht übersetzt, okay. Genau, er sagt dann noch irgendwie, das ist ein Totalschluss Schlamassel. Wessen Idee war das nochmal, dass wir unter Wasser sein müssen? Okay, ja. Er ist ja nicht so Wasserfan. Shepard sagt, okay, ja, hier, mein Tschechisch wird besser, denn ich weiß, was Sie meinen. Könnt am Schild liegen, sagt Zelenka, ne, vielleicht an der Tiefe. Ich bekomme ja nichts vom Jumper, nur was. Naja, rufen Sie das Head-Up-Display auf, schon aktiviert es dann. Und da sieht man so einen Lichtpunkt, der sich aber zu bewegen scheint. Was ist denn das? Fragt er. Und naja, Ihr Seemonster, es ist mindestens 6 bis 8 Mal so groß wie der Jumper, also sollten wir nicht zu nah ran, okay? Ja, und was sagt jetzt unser Schild? Fragt Shepard. Ja, 12 Minuten. Okay, dann schauen wir es uns an. Hey, wieso das denn? Meint der Denker. Naja, weil das immer um diesen gleichen Bereich rumschwimmt und das bedeutet, da ist da wahrscheinlich irgendwas Interessantes. Wir gehen auf den interessanten Paddeljumper Nummer 6. Das Wasser ist weiter da gestiegen und jetzt bis zu Rodneys Kopf halt hoch. Er friert, zittert und ja, hört dann nochmal das Seemonster. Ja, was willst du von mir? Verschwinde einfach. Und Sam schwimmt zu ihm. Ja, ich glaube, er wartet nur darauf, dass er mich fressen kann. Ich habe ihn ziemlich schlecht behandelt. Und gerade so den Wal. Nein, Griffin, ich habe das Thema gewechselt. Du solltest so etwas mitbekommen. Sorry, meint Carter. Ja, Mecker weiter. Er wusste, wir beide würden sterben, wenn er nichts dagegen tut. Also hat, naja, wieso hatte ich nicht zuerst daran gedacht? Habe ich ja, vielleicht, naja, ich habe daran gedacht, ich konnte nur nicht, naja, ein tapferer Mann und irgendwie schon ungerecht, oder? Und Sam nickt dann, einfach ein übler Tag heute. Und ach, du hältst das schon durch, meint sie. McKay schließt die Augen und meint, das würde ich nicht mal dir abkaufen, wenn du nackt wärst. Er öffnet dann vorsichtig nochmal die Augen und da ist aber nichts. passiert bei Sam sozusagen. Naja, obwohl, und sein Kopf sinkt dann nach weit nach unten und da geht schon das Wasser praktisch so berührt schon seinen Mund, da schreckt er mit auf und Sam schwimmt zu ihm hin und ja, bleib bei mir, Rodney, darfst jetzt nicht einschlafen. Und McKay meint, ja, mein Plan war dämlich, was habe ich mir nur dabei gedacht? Und ja, danach sieht man immer klarer und ja, du hattest recht, sagt McKay, ich hätte auf dich hören sollen. Hab dich immer bewundert, Sam, halt auf meine Art und ja, weiß ich. Ich glaube im Ernst, du bist dass ich der Klügere bin. Und naja, wenn du deines besten Tag hast, dann sind wir vielleicht gleich genug. War das jetzt als Kompliment gemeint? Habe ich recht? Ja, ich bin intelligenter und du weiser. Ich denke, deswegen bist du letztendlich ja auch hier unten und du hattest recht. Nun, du hattest recht, dein Unterbewusstsein. Und dann hört man erneut diese Wahlseeruf, Monsterrufe. Oh, na, das ist doch dann schon mal was. Eben Rettungsjumper, Selinka schaut auf den Bildschirm. Jumper, hier, ich habe den Jumper hier, der ums Tier umkreist den. Und ja, bitte melden, bla bla. Die Daten zufolge ist er tot und hat keinen Saft mehr, meint Selinka. Na gut, können wir irgendwie anhaken und dann ab Richtung Heimat, nee, wird nicht funktionieren. Ja, warum das denn? Naja, ist halt zu viel Wasser jetzt an Bord. Laut Sensoren ist eben auch das Heckteil geflutet teilweise und das Kabel hält das halt nicht aus. Können wir doch versuchen? Nee, das ist einfach nur eine Frage der Physik. Das klappt halt nicht. Okay, was machen wir jetzt? Naja, der Schild, sagt Zelenka. Wir könnten den doch über beide Jumper spannen. Wird die Energie dafür reichen? Ja, wenn wir auf dem Meeresboden aufsetzen, werden wir sogar Energie sparen und dann können wir eben zwischen beiden Jumpern hin und her spazieren. Na gut, da gehe ganz nah ran und dann aktiviert er die Lichter und wir sehen den Jumper 6 auf dem Grund liegen. Beide werden von so einem Schild dann umschlossen. Im Jumper 6, Sam und McKay hören auch das Geräusch, wie sich dieses Schild praktisch über sie spannt und erschrecken. Ja, was ist das denn? Fragt McKay. Hilfe! Und McKay, Griffin, können Sie uns hören? Also Shepard dann über Funk. McKay so, Shepard, hey Kumpel, wie wär's denn, wenn sie die Tür aufmachen? Und McKay, nee, blöde Idee. Shepard meint, ja, um es kurz zu machen, wir haben hier die Tarnvorrichtung zum Schild umfunktioniert und über den Jumper ausgedehnt und ich stehe hier vor der Tür. Klopf, klopf, ne, hier. Was? Und naja, sie müssen halt die Tür aufmachen und zu meinem Jumper gehen. Und Carter ist halt, sagt, was er vorhin gesagt hat, ich habe gesagt, sie werden sich was einfallen lassen. Ja, aber McKay zögert noch, ja, was denn? Naja, und wenn es nicht Shepard ist, und Carter sagt, was soll denn das jetzt heißen? Naja, wenn das auch nur so eine Halluzination ist, wenn der Pessimist in mir dem Ende ein Ende bereiten will und du hast doch das Schild über uns gehört. Ja, aber dich höre ich ja auch. Ne? Und Shepard dann über Funk, McKay, was dauert denn da so lange? Wir müssen das hier schnell regeln. Das Schild hält ja nicht ewig. Du stehst kurz vor einer Hypertonie, sagt Carter noch. Und ja, ich kann nicht unterscheiden, was echt ist und was nicht. Meint McKay, na, sie haben es geschafft, Rodney, sagt Carter, und lass sie doch helfen. Na, okay, tritt mal lieber zurück hier, wir haben viel Wasser an Bord, und dann betätigt er den Kristall, und McKay so, nein, also es passiert nämlich nichts, und Carter weist darauf hin, ne, zweiter Schaltkreis, und ja, sie tauchen gemeinsam unter Wasser dann durch zum Schaltkreis und zieht er aus der Verkleidung, und dann summt es ein bisschen über Wasser, läuft dann langsam ein bisschen ab, und Rodney letztlich ja zu Boden am Boden festkrallt und ja, Sam ist dann plötzlich verschwunden. Wir sehen Shepard und Selenka betreten den Jumper. Rodney, alles gut? Fragt Selenka. Ja, wird schon. Wo ist ein Griffin? Fragt Shepard und naja, der war da drin. Das zeigt aufs Cockpit der McKay und Shepard meint, na gut, dann bringen wir sie da erstmal heim. Nee, muss ich noch einen Druck ausgleichen. Carter meint, ich sollte den Druck erhöhen. Und Selenka so, Carter? Nein, ach, ich meinte, das habe ich zu mir selbst gesagt. In mein Kopf und naja, sie verlassen dann den Jumper und gehen durch diesen entstandenen Tunnel, in Anführungszeichen, der den Schild bildet, dann durch und riesiger Wal sehen wir nochmal kurz und einen Schatten dann. Na, wieder auf sie wiedersehen, Kumpel McKay, meint es dann, tut mir leid, dass du nicht fressen konntest und durch ihn haben wir sie gefunden, sagt Shepard. Ehrlich? Naja, wir dachten, wir hätten sie verloren und dann werden sie da in den Jumper reingeführt und McKay, ja, ich wusste, sie würden sich was einfallen lassen, zumindest mein Unterbewusstsein und dann Selenka schließt die Tür, Rodney steht nochmal auf und schaut praktisch zu seinem Jumper und da sieht man nochmal Sam, wie sie da steht und sie ist aber halt voll trocken und zum Abschied lächelt sie noch winkend und der Jumper schließt sich und er ist gerettet. Das ist das Ende. Ja, Trivia, das wollte man als ursprünglich eine günstige Staffel 1 Episode machen und nach den teuren SGA-Episoden Der Sturm und Das Auge hatte Martin Gero, der Autor, eben da keine Ideen, wie man McKay irgendwie in Bedrängnis bringen könnte. Zwischen den Staffeln sah er dann viele SG1-Episoden und darunter auch Staffel 6, Folge 3, die Notlandung, wo er dann die Energie mit dem Wasser, Idee halt hatte. Genau, Amanda Tapping war anscheinend nicht so mit der Kostüm, ja, oder wollte da halt ihre eigenen Sachen bequemes anhaben, hat sie ihren eigenen BH praktisch mitgebracht. Keine Ahnung, wer sie damals dazu befragt hat oder ob sie das selber gesagt hat. Es wurden für diesen Dreh drei unterschiedliche Paddlejumper verwendet. In der ersten Szene eben, wo man zum Festland fliegt, was war der, den wir kennen und dann bei vielen anderen benutzt wird. Eben, und der zweite wurde bei Wasseraufnahme im Inneren verwendet. Und der dritte war der, wo Shepard und Selenka dann am Ende retten. Den Jumper haben sie halt in Wasser abgesenkt, um das aussehen zu lassen, dass das Wasser steigt. Also das Wasser ist nicht CGI oder irgendwie ein Quatsch, sondern Practical Effects. Und die Einstellung, in der der Jumper ins Wasser eintaucht, ist später noch in Die Warnung in Staffel 3, Folge 12 müsste es sein, wird dann wiederverwendet, aber spiegelverkehrt. Also das wird uns dann wahrscheinlich nicht auffallen. Vielleicht liest man es dann nochmal. Genau, diese Seeungeheuerart, die heißt später Flagisalus, Salus, taucht dann in der Folge Echoes wieder auf. Genau, Amanda Tapping stand bei dieser Episode, also kurz nach ihrem Mutterschaftsurlaub, wegen der Geburt ihrer Tochter. Und da war sie die ersten 5 Episoden von SG-1 Staffel 9 nicht verfügbar vor der Kamera. Weil sie unter diesen Umständen allerdings nicht so die volle Zeit am Set hatte, musste David Lewis' Frau, welche bereits durch das gemeinsame Lernen der Skriptdialog mit Juliet vorbereitet war, einspringen, um Carters Part in einzelnen Szenen hinter der Kamera zu spielen. Ja, dann hat sie noch Amanda, ich habe jetzt nur das rausgesucht, die andere fand ich jetzt nicht so spannend, Amanda Tapping im Interview mit TV Guide Magazine gesagt, grundsätzlich scheine ich als Halluzinierende, bin wirklich nicht da und Carter und McKay mögen sich wirklich, aber sie sind so Wettbewerbseifer. Es ist fast wie eine Geschwisterrivalität mit ein wenig Sexer, Ella, Spannung. Also Grüße nach Alabama an dieser Stelle. Zu den Fehlern, achso, das Columbus-Ding hat es schon gesagt, da habe ich jetzt, der Rest habe ich jetzt nicht, war nicht viel irgendwie. Ja, deshalb kommen wir zum Zitat der Woche. Hast du da was finden können in dieser Folge?
Also, ich habe da jetzt nichts Herausstechendes irgendwie gehabt, ne? Also, dass Rodney und Carter rumknutschen, das wäre so mein Highlight der Folge gewesen, aber zitatemäßig, ne? Du denn?
Ja, ich fand das irgendwie witzig, wo er praktisch mit sich selten in Anführungszeichen, also mit Carter spricht, ne? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Und Carter, naja, ich werde so lange wie möglich dich am Leben da bleiben lassen, aber mit diesem Plan finde ich halt Mist. Dann sagt meine eigene Halluzination nein zu mir und Carter, nee, dein Unterbewusstsein muss dir sagen, was du halt lieber lassen sollst. Und dann jammert er noch, ja, ich kann heute nicht mal richtig halluzinieren. Das fand ich ganz witzig. Genau, wir kommen zum Fazit. Wer ist da dran irgendwie?
Ich kann gerne anfangen. Ich glaube, du hast vom letzten Mal auch angefangen. Also, ja, bringt die Race, ne? Ich bin ja immer so ein Freund von nicht so, also wenn du schon eine Handlung hast, die jetzt sich über Folgen verbreitet, sollte man das auch, wir haben jetzt ewig in 3 Tage auch nichts mehr von den Race wirklich irgendwie was gesehen, gehört oder ähnliches, ne, also das jetzt irgendwie, und ich glaube auch Radek wäre jetzt jemand, der auch die Möglichkeit hätte, einen Jumper zu reparieren, also Rodney wird sich da auch nicht an Bord setzen, hätte das nicht selber noch doppelt und dreifach geprüft, also die Prämisse ist schon Quark. Ja, ne, das ist halt so eine, ja, wie nennt man das, so ein Monolog ja eigentlich dann mehr, ne? Weil Carter existiert ja an der Stelle nicht wirklich. Weiß ich nicht. Ja, wir sehen Carter mal im Bikini. Ja, Rodney kann was mit, kann mit Sam ein bisschen rumknutschen. Aber ansonsten, ja, das ist so, ja, okay, kann man machen. Muss man aber nicht. Also, das würde jetzt nicht vermissen. Also, ich hätte gesagt, ein gutes Mittelmaß. Also, viele Fehler waren jetzt nicht drin, aber es passiert ja auch nicht wirklich viel. Na, und ja, keine Action, nichts für den großen Handlungsarc. Ja, Mittelmaß. Also mehr kann ich da jetzt echt nicht bei rausholen.
Ja, mir hat es eigentlich gefallen. Es ist halt so ein bisschen kammerspielig, aber ich habe es gestern Abend noch gesehen, nachts eigentlich. Bin aber nicht eingepennt, also das heißt schon was, deshalb gibt es schon mal Pluspunkte. Ja, ich fand, David Lewis hat es gut gemacht. Ja, Amanda Tapping immer meist sowieso. Wobei er da jetzt den mehr schauspielerischen Anteil fand, ich hatte, wie er so mit sich selber spielt, das genau. Aber es passiert zwar nicht wirklich viel, aber ich fand das, was passiert, war ganz gut gemacht. Jetzt Fehler war, fand ich auch, hat mich jetzt wenig so gestört oder so. Also, ja, war auch wenig Raum für Fehler, glaube ich, weil es ja eigentlich 2, 3 Orte nur spielt und dementsprechend, ja, ich würde so eigentlich wieder schauen. Ich würde einen leichten Daumen nach oben geben. Hat mir grundsätzlich gefallen. Gibt natürlich auch bessere Folgen und aber auch viel schlechtere. Und ja, muss man vielleicht auch in der Stimmung zu sein. Also das ja, ist jetzt natürlich wenig actionreich, aber wenn die Rays auftauchen, wird es dann wieder actionreicher, nehme ich an. Genau, also schreibt uns gerne, was eure Eindrücke davon sind. Achso, Fatcon-mäßig habe ich mir, das habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, vergessen, so eine Mütze gekauft. Die ist, warte, kurz hier, da steht halt von der SGC drauf, dann an der Seite ist das SG1, so ein Patch, und an der anderen Seite ist ein Department of Homeworld Security Stargate Kommando Patch. Genau, ist
Das
sonst
sieht
so.
echt gut aus.
Ja,
Clemens
ne?
wird vermutlich auch ein Foto irgendwie auf so, nee,
Genau.
hast du auch auf Social
Ja.
Media schon gemacht. Ich habe es ja auch in Real gesehen. Das sieht ganz gut aus, ja.
Genau, fand ich nämlich auch. Ich dachte mir, ach, kaufe ich sie jetzt für 20 Euro? Und dann dachte ich, ach komm, warum nicht? Weißt du, ehe ich mir sowas irgendwie online bestelle mit Versand 5 Euro, ist ja auch Quark. Komm, bin ich da, nehme ich mit. Und dann habe ich noch so ein Badehandtuch, das wurde auch irgendwie beworben von einem Fatcon-Stand, auch Stargate-mäßig. Fand ich ganz witzig, das hing, Fatcon-Stand so in so einer Ecke praktisch oben, und da hat es die Falten so komisch geworfen, wie es halt beim Handtuch manchmal ist. Und da sah halt Unis Nase, Riesen, Knollen groß aus. Ist jetzt eigentlich gar nicht so, finde ich, bei dem Handtuch. Aber ja, habe ich mir da auch mal mitgenommen. Warum nicht? Man soll ja immer ein Handtuch dabei haben. Und
Das war
Fettkonstadt.
das Originalhandtuch, Clemens, das war das Originalhandtuch von Samantha Carter hier aus der Folge, nachdem sie sich dann abgetrocknet hat. Also von
Das wird
daher.
es. Das wird
Ja.
es sein. Ja, genau.
Du hast ja auch
Und.
ein Original, du hast ja auch ein Original Krabbler geholt.
Genau, ich habe mir vom. Also. Es, ja, vom Stargate-Set, da wurde es wohl verwandt oder irgendwo hingestreut, mal in der Ecke, wo, keine Ahnung. Also, es kann in der Stargate-Folge vielleicht vorgekommen sein, vielleicht auch nur nicht. Aber sie haben es verwendet am Set vom Replikator, so ein kleines Stückchen gekauft. Ich dachte mir, ja, es ist doch ganz nett. Man braucht es nicht unbedingt, aber es ist auch nicht so groß, als dass es viel Platz wird. Und dachte mir, ja, komm, mache ich halt. Ist doch ganz, ist ein witziges Gimmick. Genau, und dann habe ich mir noch das T-Shirt geholt, noch andere Sachen, die ohne nicht so Stargate-Bezug haben. Genau, aber das wollte ich nochmal erwähnen, weil ich es woanders an anderer Stelle vergessen habe. Normalerweise sollte dann also nächste Woche die Episode. Ja, warte, was ist. Das ist jetzt.
SG1,
Genau,
Episode 9,
Eton
15.
müsste die heißen. Da kommt jemand von einem Planeten, da gibt es einen Kalten Krieg, Kaledonia. Und das Randprotektorat. Da gibt es noch irgendwas mit Ori-Sachen und Prometheus. Also liest und die Bild sich nach mehr Action, hört sich nach mehr Action an. Sieht man hier auch auf dem Bild mit einer Prometheus. Da passiert wohl auch was Relevantes. Hier steht wichtige Episode. Also geht es storymäßig da voran, Ori-mäßig, denke ich. Schauen wir mal, wie gesagt. Genau, dann haben wir bald noch einen Special Guest. Vielleicht ist es dann auch schon geschehen oder erschienen, wenn nicht, erscheint es noch, wenn das alles passiert. Aber da sagt man erst was zu, wenn es aufgenommen ist. Wenn es im Kasten ist, dann weiß man ja auch, ob es irgendwann veröffentlicht werden kann. Lasst euch einfach überraschen. Wir haben ja eh wenig Specials, weil wir ja sowieso immer jede Woche abliefern hier. Deshalb, ja. Dann könnt ihr uns gerne über Ko-fi unterstützen, wer das mal machen möchte, damit es hier schön mit der Heiter weitergeht. Und euch noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche dann drüben bei SG1 im Stargate Center. Jo.
Genau, in einem heimischen Korridor wieder.
Genau, da kennen wir uns wieder mehr korridortechnisch aus. Gibt es einfach mehr Folgen. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschö.
Bis dann.